Sie hören Nordseehass, die Küstenkommissare. Geschrieben von Anne Amrum. Gesprochen von Martin Wilbers. Produziert und veröffentlicht von Miss Motte Audio. Die ruhige See vermag zu täuschen. Dienstag. Prolog. Seit sie denken konnte, hatte sie eine besondere Beziehung zu ihren Händen. Ihre zartgliedrigen Finger waren seit jeher flink und geschickt. Schon immer liebte sie die Berührung der Materialien. Jeder Faden, jede Wolle, jedes Garn fühlte sich auf seine Weise einzigartig an. Als ob ihre Fingerspitzen die Fasern lesen könnten. Nicht nur Seide, Samt und Kord, auch Knöpfe, Nadeln und Steine hinterließen auf ihrer Haut eine Geschichte. All diese Dinge ständig zu berühren, ja zu erspüren, hat ihr immer schon eine ungeheure Sicherheit gegeben. Hat sie Teil sein lassen von einer Welt, die ihr darüber hinaus verschlossen blieb. Nur in ihren Träumen konnte sie das Leben erkunden. Doch wann immer sie von einem erfüllten Leben träumte, war sie nicht dabei. Wenn sie ein junges Pärchen sah, malte sie sich aus, wie die Liebe die beiden leiten und über die Jahre von einzelnen Menschen zu einer Familie formen würden. Doch nie bezog sie eine Tagträumerei auf sich selbst. Nie war es ihr Leben, das im Mittelpunkt stand. Immer waren es ihre Kundinnen, um die sich all ihr Denken drehte. Sie war wie ein Schwamm, der die Sorgen aller in sich aufsog und in ihren Hirngespinsten zu einem Happy End verwebte. Als sie ihren geliebten Laden schloss und mit vielen Jahren Verspätung in Rente ging, machte sich eine Leere in ihr breit, die erst wieder gefüllt wurde, als sie anfing, kleine Dinge für die Läden im Hafen anzufertigen. Die maritimen Gestecke aus Steinen und Muscheln kommen ebenso von Herzen wie die gestickten Seemannssprüche und die gehäkelten oder geknüpften Verzierungen für Blumenampeln und Eierbecher. Liebevoll hergestellte Kleinigkeiten wurden zu ihrem Lebensinhalt und warten nun auf die Besucher aus aller Welt in den Souvenirshops am Hafen, um ihnen nur durch ihren Anblick Freude zu bereiten. Oft beobachtet sie die Touristen, wie sie in die Läden strömen und mit Tüten vollbepackt wieder heraus. Dann stellt sie sich vor, wie ihre kleinen Unikate die Reisenden in ihrem weiteren Leben begleiten. In ihren Gedanken spinnt sie sich die Lebensgeschichte dieser Menschen zurecht und wie das Herzblut, das sie in ihre kleinen Schätze gesteckt hat, nun dazu beiträgt, die Geschicke ihrer Besitzer zum Guten zu wenden. Das ist es, was Glück für sie ausmacht. Und sie verspürt eine tiefe Dankbarkeit für ihre Finger, die auch im hohen Alter nicht zittern, und ihre Augen, die noch fast genauso gut wie früher einen Faden durch ein Nadelöhr lotsen können. Und für ihr Dasein, das sie jeden Morgen aufs Neue mit einer inneren Freude erfüllt. Hätte sie gewusst, dass ihr Leben heute ein jähes Ende nehmen wird, hätte sie dennoch nichts anders machen wollen. Kapitel 1. Kommissar Rüdiger Thomsen blinzelt müde, als sein Handy auf dem Nachtkästchen neben dem Bett vibriert. Er tastet danach, um es abzustellen. Im letzten Moment wird ihm klar, dass dies nicht die Weckfunktion seines Handys ist, sondern ein Anruf.
»Thomsen«, brummt er in die Leitung, lauscht eine Weile und legt es dann mit einem mürrischen »Ach nee« wieder zur Seite. Er setzt sich auf, schwingt die Beine aus dem Bett und kämmt sich mit allen 10 Fingern durch die Haare. Während die Zehen wie ferngesteuert die Flipflops suchen, fällt sein Blick auf die Uhr. 6.38 Uhr. Das ist verdammt früh.
Er steht auf und zieht die blickdichten rosafarbenen Vorhänge zur Seite, um ein wenig Licht hereinzulassen. Sofort presst er die Augen zusammen und verzieht das Gesicht. Die Morgensonne kann aber auch brutal sein Anfang August.
Bärchen!
Maike kommt mit einer Schale Kaffee herein.
Hab ich doch richtig gehört. Mein Brummbär ist aufgewacht.
Sie knuddelt ihn und drückt ihm die Kaffeetasse in die Hand.
Was treibt dich denn so früh aus dem Bett? Die präsenile Bettflucht?
Sie kichert. Rüdiger schläft seit über einem Monat mehrmals die Woche bei ihr und das frühe Aufstehen gehört nicht zu seinen Stärken.
Witzig.
Er grummelt, nimmt aber dankbar die Tasse. Diesen Kaffeeservice am Morgen schätzt er ebenso wie das abendliche Verwöhnprogramm, das seit ein paar Wochen läuft.
Wir haben einen Mord.
Nee, wer ist es denn?
Noch kein Schimmer, eine alte Frau.
Ach, und wo?
Mösterweg, Ecke Kuhfennenweg, Richtung Koldenbüttel. Ein Treckerfahrer hat sie gefunden.
Thomson kippt den Kaffee hinunter und drückt ihr die Tasse wieder in die Hand. Seine Augen suchen den Boden ab.
Hast du wohl meine Hose gesehen?
Die Erinnerung, wo er die hingetan hat, fehlt ihm völlig. Er weiß bloß noch, dass er es gestern Abend eilig hatte, sie abzustreifen. Maike deutet auf einen Stuhl im benachbarten Wohnzimmer.
Hab ich dir über die Lehne gehängt, dass sie nicht verknittert. Und ein frisches Hemd und frische Unterwäsche gleich mit dazu.
Du bist ein Schatz.
Er küsst sie auf den Mund.
Mach ich doch gerne. Wird wohl ein langer Tag heute?
Sie sieht ihn bewundernd an. Er hat so eine verantwortungsvolle Position und so ein aufregendes Berufsleben, während sie Tag für Tag an Haaren rumschnippelt oder Wickler feststeckt.
Gut möglich.
Dann guck ich abends mal nach dir, wenn ich meinen Laden dicht mache.
Mhm, brummt Thomson, während er in seine Kleidung schlüpft.
Der Tatort könnte nichtssagender und abgelegener nicht sein. Eine schmale Straße, die lediglich darauf ausgelegt ist, einspurig befahren zu werden. Eine zweite, ebenso schmal, die kreuzt. An allen vier Ecken Felder, die bereits abgemäht sind. Nun stauen sich hier ein Traktor, ein alter roter VW Käfer, eine Ambulanz und ein Streifenwagen.
»Moin, Rüde!«
grüßt der ältere uniformierte Beamte, der in Thomsons Nachbarschaft wohnt.
»Du hast aber ein Tempo drauf heute. Bist du geflogen?«
»Moin, Sören. Ich war zufällig gerade in der Nähe«, weicht der Hauptkommissar aus. »Was kannst du mir über das Opfer sagen?«
Sören Rinders führt Thomson um den Streifenwagen herum. Am Straßenrand zwischen dem Polizeifahrzeug und dem Traktor liegt eine zierliche alte Frau auf dem Rücken. Augenscheinlich trägt sie eine Perücke, welche mitsamt dem Kopftuch, das sie darüber gebunden hat, ein Stück weit ins Gesicht gerutscht ist. Nur die gebrochenen hellblauen Augen schauen heraus.
»Eigentlich nichts. Außer, dass sie alt ist. Und tot. Ich kenne sie nicht.«
Der Sanitäter tritt hinzu. »Als ich eintraf, hatte sie keinen Puls und keine Atmung mehr und sie war schon kalt, mit diesen toten Augen. Ich habe nicht versucht, sie wiederzubeleben.«
»Danke für die Info.«
Thomson stemmt die Arme in die Hüften und runzelt die Brauen, während er die Tote betrachtet. Diese Pose hat er sich von einem bekannten Fernsehkommissar abgeschaut. Es gefällt ihm, seine Kompetenz plakativ zu demonstrieren.
»Den Dr. Emmermann habe ich bereits verständigt«, berichtet Rinders weiter. »Er müsste jeden Moment da sein.«
»Mein Team auch«, hofft Thomson.
Schließlich hat er seine Leute bereits vom Auto aus angerufen und sie umgehend herbeordert.
»Scheint mit dem Rad gestürzt zu sein«,
gibt Rinders nun seine Vermutung wieder und deutet auf ein weißes Damenfahrrad, das ein paar Meter entfernt im Straßengraben liegt.
»Ja, offenbar ist sie sehr unglücklich aufgeschlagen. Was meinen Sie?«
wendet sich Thomson an den Sanitäter. Der Mann in der roten Uniform nickt.
»Ich habe sie nicht bewegt. So wie sie da liegt, so ist sie aufgeklatscht. Okko hier«,
er deutet auf einen hochgeschossenen Jungen, der am Ambulanzwagen lehnt und besorgt hineinblickt,
»ist mein Cousin. Er hat mich angerufen, nachdem er sie entdeckt hatte. Aber sie war schon tot, also habe ich bloß die Polizei verständigt.«
»Alles klar«, murmelt Thomson. »Und wem gehört der rote VW Käfer?«
»Okkos Freundin. Er hat sie wohl ebenfalls angerufen. Sie kam kurz danach, um ihm beizustehen. Aber dann schwächelte sie plötzlich. Deshalb habe ich sie auf die Trage im Wagen gepackt.« Thomson will gerade etwas erwidern, als ein vertrautes Motorengeräusch zu vernehmen ist. Der Dienstwagen der Kripo Husum nähert sich in einem Affentempo, um dann im letzten Moment abzubremsen, dass es nur so staubt. Er schüttelt missbilligend den Kopf. Es wäre wirklich mal an der Zeit, mit Kommissarin Svenja Tardis über ihre Fahrweise zu sprechen. Fahrertür und Beifahrertür fliegen gleichzeitig auf. Während Oberkommissarin Sophie Merkatz auf ihn zueilt, bleibt Kommissarin Svenja Tardis beim Wagen stehen. Auch das ist nicht ungewöhnlich. Er hat schon vor einer Weile geschnallt, dass sie sich nicht gerne Leichen ansieht. Auch darüber sollte er vielleicht einmal mit ihr reden. »Moin, Rüde!« Die Merkatz nickt ihm zu und steckt ihre rötlichen Locken hinter den Ohren fest und guckt ihn auffordernd an. »Was kannst du mir sagen?«
»Nichts«, brummt Thomsen. »Außer, dass es sich um eine tote alte Frau handelt, die niemand von uns kennt.«
»Ach.« Sie wirft ihm einen Blick zu, den er nicht so recht zu deuten vermag und steuert auf die Leiche zu. Sören Rinders folgt ihr neugierig.
»Wir hatten noch nicht das Vergnügen. Sören, mein Name.«
Er reicht ihr die Hand.
»Sophie Merkatz.«
»Ich war als Erster vor Ort.«
Rinders setzt das auf, was er für sein charmantes Lächeln hält. Schließlich ist es unter den Husumer Gesetzeshütern ein offenes Geheimnis, dass die attraktive neue Oberkommissarin noch Single ist. »Wenn Sie jetzt schon das Gesicht verziehen, sollten Sie Leichenhallen meiden«, erklärt Sophie und richtet ihren Blick auf den schmächtigen Leichnam, der zur Hälfte im Straßengraben liegt. »Name?«
»Wie ich so ihm sagte, Sören.«
Sie verdreht die Augen. »Nicht Ihrer, der von der Toten.«
»Ach so, ja, den wissen wir nicht.«
»Hatte sie keine Handtasche oder eine Geldbörse? Sie muss doch irgendetwas dabei gehabt haben.«
»Nee, da war keine Tasche.«
Rinders stemmt beide Arme in die Hüften. Bei Thomsen hat das vorhin unheimlich beeindruckend ausgesehen. »Haben Sie die Straße abgesucht? Mindestens 20 Meter rauf und runter?«
Nein, das noch nicht, aber...«
Was immer Rinders ihr noch mitteilen wollte, geht im herannahenden Motorengeräusch unter. Der offensichtlich frisch gewaschene schwarze BMW findet bloß noch einen Parkplatz halb im Feld. Dr. Emmermann, heute Morgen im nordischen Freizeitlook und mit dunkler Sonnenbrille, steigt aus.
»Moin, Rüde«,
ruft er schon von Weitem seinem langjährigen Segelfreund Thomsen zu.
»Moin, Eiko. Schön, dass du so schnell kommen konntest.«
»Immer doch.«
»Moin, Herr Dr. Emmermann«, grüßt Sophie.
Über einen Monat ist es nun schon her, dass sie von Berlin an die Nordseeküste gezogen ist. Und den hier üblichen Gruß beherrscht sie bereits im Schlaf. Sie tritt einen Schritt zurück, als der Arzt sich der Leiche nähert. Mit skeptischem Blick verfolgt sie jede seiner Bewegungen. Bei ihrem ersten Fall hier im Norden hatte Emmermann Hinweise, die auf Fremdverschulden schließen ließen, übersehen und sich außerdem sehr arrogant ihr gegenüber verhalten. Nun, was die Arroganz betrifft, die scheint er beibehalten zu wollen. Statt eines Grußes nickt er ihr nur kurz zu, wirft einen Blick auf das umgestürzte Fahrrad und betrachtet anschließend den ausgezehrten Körper der toten Frau.
»Ei, das ist die alte Balsters«, sagt er plötzlich. »Mann, wie hieß die bloß mit Vornamen? Trine, glaube ich. Die hatte so einen Laden mit Nähbedarf und Strickzeug und so. Für die sinnvolle Beschäftigung der Damen erleben.«
Er grinst auf eine Art, die Sophie zu verstehen gibt, dass jeder richtige Mann diese Art von Freizeitbeschäftigung bloß belächeln kann.
»Woher kennst du sie?«
Thomsen kommt neugierig näher.
»Ist eine Patientin von mir. Schon seit vielen Jahren.«
»Was hatte sie denn?« hakt Sophie sofort nach. Sie weiß mittlerweile, dass Emmermann sich auf interne Medizin spezialisiert hat und eine gutgehende Praxis in Husum betreibt.
»Nichts eigentlich. Ein wenig einsam war sie. Hab ihr Antidepressiva verschrieben, soweit ich mich erinnern kann.«
Sophie zieht eine Grimasse. Dieser Mensch wird ihr nicht sympathischer. Eine einsame alte Frau mit Pillen abzufüllen, das passt zu ihm. Dass die mitunter starke Nebenwirkungen haben, ist bekannt. »Vielleicht war ihr von den Medikamenten schwindelig«, mutmaßt Sophie.
»Oder sie hatte einen Herzinfarkt und ist deshalb auf dem Boden aufgeschlagen«,
unterbricht Dr. Emmermann, streift sich einmal Handschuhe über und hebt vorsichtig den Kopf an. Eine kleine rote Pfütze hat sich darunter gebildet. Er tastet den Hinterkopf ab.
»Basisfraktur, vermutlich durch ungebremsten Aufschlag. Schätze mal, sie kippte vom Sattel nach hinten. Vielleicht hat sie auch schon vorher das Bewusstsein verloren
Und das war dann der Grund, warum sie umgekippt ist. So oder so, es ist wohl ein bedauernswerter Unfall gewesen.
Dr. Emmermann streift die Handschuhe wieder ab.
Ich fülle mal die Papiere aus.
Sie wollen sie gar nicht richtig untersuchen? Ärgert sich Sophie. Der Arzt kommt jetzt auch in Fahrt.
Sie müssen mir meinen Job nicht erklären. Den mache ich schon viel länger, als Sie überhaupt da sind. Die alte Balster ist vom Rad gestürzt und auf dem Hinterkopf gelandet. Das war ganz offensichtlich tödlich. Ob ihr vorher schwindelig war oder ob sie einen Infarkt hatte, was spielt das noch für eine Rolle? Fremdeinwirkung kann ich hier nicht erkennen.
Damit wendet er sich zum Gehen und Thompson schließt sich aus Sympathie an. Sophie bleibt allein bei der Leiche zurück.
»Und wo ist Ihre Handtasche oder Ihre Geldbörse?« ruft sie ihm hinterher.
Es klingt beinahe trotzig.
»Als ob alte Leute immer alles dabei haben. Die vergessen doch alle paar Minuten, welcher Tag ist«,
gibt der Leichenbeschauer über die Schulter zurück. Sophie schnaubt verärgert, während sie ihm hinterher sieht. Dann geht sie neben dem Leichnam in die Hocke und betrachtet das alte, faltenreiche Gesicht.
»Du warst noch nicht fertig mit deinem Leben, Trine, nicht wahr? Du hast dir eine Perücke aufgesetzt, um hübscher auszusehen, auch wenn dieses Kopftuch stilistisch ein Missgriff war.«
Sie lächelt der Toten zu, nimmt die verrutschte Perücke vorsichtig an zwei dicken Locken und schiebt sie samt dem rot-grün gestreiften Tuch die Stirn hinauf. Augenblicklich stockt ihr der Atem. Im nächsten Moment springt sie auf und sprintet ihrem Chef und dem Arzt hinterher.
»Rüde«, keucht sie ein wenig atemlos, »wir brauchen die Tatortsicherung. Jetzt sofort.«
Thompson zieht die Brauen hoch.
»Merkatz, was soll das? Du hast doch gerade gehört, was der Eiko gesagt hat.« »Vielleicht hat sie es nicht richtig verstanden«,
kichert jener und rückt seine Sonnenbrille zurecht.
»Oder es ist einfach Bullshit«,
entgegnet Sophie laut und deutlich. Thompson ärgert sich. Warum muss sich diese neue Kollegin bei jeder Gelegenheit mit dem zuständigen Leichenbeschauer anlegen?
»Oh Mann, was für eine Scheiße«,
brüllt plötzlich Rinders, der die Suche nach der Handtasche aufgegeben hat und wieder zur Leiche zurückgekehrt ist.
»Rüde, komm doch mal her, das musst du sehen.«
»Was denn?«
brüllt Thompson ungehalten zurück.
»Das Einschussloch«, sagt Sophie trocken. »Mitten auf der Stirn.« Kapitel 2.
»Was? Die Trine Balsters?«
ruft Svenja schockiert aus, nachdem Sophie zum Wagen zurückgekehrt ist und sie ins Bild gesetzt hat.
»Du kennst sie?«
»Kennen wäre übertrieben. Sie hatte so einen Laden für Nähzubehör in der Nähe vom Hafen. Ich hab da früher für meine Mutti immer wieder mal was abholen müssen.« Der Laden war winzig. Wenn da eine zweite Kundin reinkam, wurde die Luft knapp. Aber den gibt's schon eine Weile nicht mehr. Seit 10 Jahren oder noch länger ist die alte Trine schon in Pension. Ich glaube, dort ist jetzt ein Coffee-to-go mit Waffeln und so Zeugs.
Sophie beobachtet, wie sich ein sehnsüchtiges Lächeln auf Svenjas Gesicht breit macht.
Ich denke, wir können auf dem Weg ins Büro dort kurz anhalten.
Während Svenja die Neuigkeiten herausposaunt, langt Kommissar Jasper Hinrichs, der im Büro die Stellung gehalten hat, mit voller Begeisterung in den Karton mit Waffeln, den seine Kolleginnen vom Einsatz mitbrachten.
»Der Emmermann hat tatsächlich das Einschussloch übersehen!«
Vor Überraschung vergisst er, von der Waffel abzuweisen, weswegen einiges an Erdbeersoße, Sahne und Zuckerguss auf seine Hose läuft.
»Wegen Herzinfarkt vom Rad gestürzt! Wenn er den Bericht abgegeben hätte, würde sich der Bestatter vor Lachen in die Hosen strollern«,
kichert Svenja. »Der Emmermann ist wirklich ein Meister seines Fachs.« Sophie grinst und nimmt sich ebenfalls eine Waffe.
»Ich fass es nicht. Ein Einschussloch. Wie kann man das übersehen?«
empört sich Jasper nur mit vollen Backen.
»Noch peiniger geht es nicht mehr.«
Plötzlich verschluckt er sich und hustet.
»Gerade ist mir eingefallen, ich weiß gar nicht, wie ich das der Mutti beibringen soll. Die hat früher öfter etwas bei der alten Trine gekauft. Wenn jemand stirbt, den sie kennt, sagt sie immer, vielleicht bin ich die Nächste. Und dann sieht sie mich mit so schrecklich traurigen Augen an.«
Er schüttelt sich.
»Deshalb musste ich ihr auch versprechen, für dich eine Frau zu finden. Sie will noch ein Enkelkind sehen, bevor sie... Na, du weißt schon. Jetzt guck nicht so. Du musst da schon mitspielen. Magst noch eine Waffel?«
Svenja schiebt ihm den Karton hin.
»Hier ist auch eine Serviette.«
Sie deutet auf den Soßenfleck auf seiner Hose.
»Mhm, danke.«
Jaspers Gesicht hält sich wieder auf. Während er mit einer Hand an dem Klecks rubbelt, greift die andere bereits zur nächsten Waffe. Sophie verdreht innerlich die Augen. Eine Freundin für ihn zu finden, wird keine einfache Angelegenheit werden.
»Jedenfalls haben wir jetzt eine Mordermittlung. Während die Spurensicherung ihre Arbeit macht, werden wir das Opfer unter die Lupe nehmen.« »Der Chef ist noch am Tatort?«
fragt Jasper mampfend. Sophie nickt.
»Ja, und ich hoffe, er bleibt noch eine Weile dort. Nachdem er das Einschussloch gesehen hat, wurde er so zornig, dass ich dachte, er scheuert dem Emmermann eine.«
»Das hätte ich gern gesehen.«
Jasper schiebt belustigt den letzten Rest Waffel in den Mund.
»Ich auch«, gibt Sophie zu. »Für mein Leben gern.« »Was nicht ist, kann ja noch werden«,
kichert Svenja und steckt damit ihre Kollegin an. Doch kurz darauf wird Sophie wieder ernst. »Nachdem wir keinerlei Anhaltspunkte haben, was den Täter betrifft, außer dass er über eine Schusswaffe verfügt, beginnen wir mit dem Opfer. Ich möchte alles über sie wissen. Gibt es Verwandte? Wo und wie hat sie gewohnt? Eigentum oder zur Miete? Wenn Eigentum, wer erbt das jetzt? Gibt es ein Testament? Hatte sie Freunde oder Haustiere? War sie arm oder hatte sie Wertgegenstände? Außerdem brauchen wir einen Beschluss, mit dem wir ihr Zuhause durchsuchen und in ihre Bankunterlagen Einsicht nehmen können.«
»Oh Mann«, stöhnt Jasper, »das klingt nach mächtig viel Arbeit. Ist das wirklich alles nötig?«
Sophie fixiert ihn mit ihren nougatbraunen Augen.
»Ist es. Es geht nicht bloß darum, dass eine wehrlose alte Frau mit einem gezielten Schuss hingerichtet wurde, was für sich betrachtet schon schlimm genug wäre. Aber es kommt hinzu, dass die Waffe noch nicht gefunden wurde. Ergo läuft nun in Husum ein bewaffneter Killer herum. Wir müssen ihn so schnell wie möglich finden.«
Kapitel 3. Während Svenja den Dienstwagen lenkt, sitzt Sophie am Beifahrersitz und blättert in den frisch ausgedruckten Unterlagen. Als sie ihren Blick wieder auf die Straße richtet, sieht sie nichts als ebene Felder.
»Du findest ohne Navi nach Goldenbüttel?«
Svenja lacht.
»Wahrscheinlich sogar blind.«
»Okay.« Sophie wendet sich wieder den Papieren zu. Trine Balsters war ganz allein auf der Welt. Sie war nie verheiratet, hatte keine Kinder und auch sonst keine Verwandten. Bloß eine Schwester, die schon im Kindesalter verstorben ist.
»Mann, das ist echt heftig. Keine Sekunde lang könnte ich mir so ein Leben vorstellen.«
Svenja schüttelt betroffen den Kopf.
»Natürlich stressen mich meine Leute ab und zu, aber ich würde keinen einzigen von ihnen missen wollen. Nicht einmal Matjes, obwohl der mich echt Nerven kostet. Letzte Woche hat er meiner Zahnärztin eine von seinen Schrottkarren angedreht. Nun traue ich mich dort nicht mehr hin, vor lauter Angst, dass sie ihren Ärger über die Klapperkiste an mir auslässt.«
»Mein Pickup ist auch kaputt«, gesteht Sophie und fängt sich einen vorwurfsvollen Blick ihrer Kollegin ein.
»Ich hatte dich, ich weiß, du hattest mich gewarnt. Aber als dein Bruder mir diesen knallgelben Nissan angeboten hat, konnte ich einfach nicht widerstehen.«
Svenja seufzt.
»Matjes Schwester zu sein, ist kein Zuckerschlecken. Und trotzdem, meine Eltern und meine Geschwister sind mir genauso wichtig wie mein Freund. Sie sind das, was mein Leben ausmacht.«
»Hm«, macht Sophie nachdenklich. Im Gegensatz zu Svenja, die drei Brüder und vier Schwestern hat, ist ihr Privatleben personell eher dürftig ausgestattet.
»So viel besser sieht es bei mir auch nicht aus«, gibt sie dann zu.
»Um ehrlich zu sein, gehe ich meinen Eltern, wann immer ich kann, aus dem Weg. Und wenn mir das nicht gelingt, bin ich hinterher jedes Mal ausgelaugt von all den Erwartungen, die ich nicht erfülle. Während meine Schwester reich geheiratet und sich angemessen fortgepflanzt hat, setze ich bloß für einen schlecht bezahlten Job mein Leben aufs Spiel.«
»Oh«, sagt Svenja mitfühlend, »das wusste ich nicht. Bei mir zu Hause sind alle stolz darauf, dass ich bei der Kripo arbeite. Aber Freunde hast du schon, oder?«
»Ja, zum Glück. Meine beste Freundin Alex entschädigt mich voll für die fehlende Nestwärme.« Sophie schmunzelt. »Und einige meiner Kollegen sind auch nicht schlecht. Ich meine die unter 30«, setzt sie grinsend hinzu.
»Verstehe«,
Svenja kichert.
»Dabei ist der Rüde schon viel entspannter geworden,
seit er die Maike hat. Sei froh, dass du ihn vorher nicht kanntest. Sie biegt in eine enge Sackgasse und bleibt am Fahrbahnrand stehen. Ich glaube, hier sind wir richtig. Die kleine weiße Reetdachkarte sieht ein wenig heruntergekommen aus. Links daneben steht eine weitere, rechts beginnen schon die Felder. Der Vorgarten ist winzig und die metallene Gartentür schlackert im Wind. Svenja geht vor und klopft an die hölzerne Haustür. Drinnen rührt sich nichts. Aber im Haus nebenan öffnet sich die Tür einen Spalt und eine ältere, mollige Frau lugt neugierig heraus. Sophie ergreift sofort die Gelegenheit und geht zu ihr hinüber. »Moin, wir sind von der Kripo. Wir würden uns gerne mit Ihnen über Frau Balsters unterhalten.«
»Wieso das denn? Sie wird doch wohl nichts angestellt haben? In Ihrem Alter?«
scherzt die Nachbarin. »Nee, das nicht«, beginnt Sophie freundlich. »Aber...«
»Ach du meine Güte, es ist ihr etwas zugestoßen, nicht wahr?«
Die beleibte Frau schlägt sich mit der Hand auf den Mund. »Ja, das stimmt leider. Sie wurde tot auf einer der Nebenstraßen zwischen hier und Husum aufgefunden.«
»Nein, wie schrecklich! Was ist denn bloß?«
»Wir wissen noch nichts Genaues«, bleibt Sophie vage. »Wären Sie so freundlich, uns ein wenig über Ihre Nachbarin zu erzählen?«
»Aber klar doch. Kommen Sie rein. Ich hab gerade einen Tee aufgebrüht.«
An dem runden Holztisch in der kleinen, abgewohnten Küche erfahren die beiden Kommissarinnen alles, was Frau Dijkstra über Trine Balsters weiß.
»Sie war so eine angenehme Nachbarin, niemals laut oder aufdringlich, und hat sich auch nie beschwert, wenn es bei uns mal lauter wurde. Sie müssen wissen, wenn meine Tochter mit ihren Kleinen zu Besuch kommt, ist bei uns die Hölle los.«
»Frau Balsters hatte keine Familie, nicht wahr?« führt Sophie die überschwängliche Frau Dijkstra wieder zum Kern der Unterhaltung zurück.
»Ja, das stimmt. Sie war nie verheiratet und hatte auch keinen Lebenspartner. Sie hatte immer bloß ihren Laden und als sie den Schloss bloß noch den Garten.«
»Was hat sie denn den ganzen Tag gemacht? Hat sie Freunde getroffen?« klingt sich Svenja nun ein.
»Nee, nicht, dass ich wüsste. Sie hatte gar keine. Also zumindest habe ich hier nie welche gesehen und sie hat auch nie etwas erzählt.«
»Aber irgendwie muss sie sich doch beschäftigt haben.«
»Ja, hat sie auch. Sie hat viel gebastelt. Alles Mögliche. Kleine Stoffdöschen besteckt, Blumenampeln geknüpft, Steine geklebt und bemalt. Sie hat die Sachen in die Touristenläden gebracht. Da hat sie sich ein bisschen was dazu verdient.«
»Was denken Sie, was hatte sie in der Südermarsch zu tun, so zeitig am Morgen?«
»Och, wahrscheinlich wollte sie bloß ihr Zeug nach Husum bringen. Manche der Läden öffnen schon recht früh.«
»Wir haben aber nichts bei ihr gefunden«, wendet Sophie ein. »Keine Basteleien, keine Handarbeiten, nicht mal eine Handtasche.«
»Das ist ja seltsam.«
Frauke Dijkstra kratzt sich neben der Nase und verzieht das Gesicht.
»Sie hatte doch sonst immer ihre Handtasche dabei. Das war so eine kleine braune, schon recht abgewetzt. Ich habe immer gesagt, Trine, warum kaufst du dir nicht mal eine neue? Aber da war sie stur. Wozu das gute Geld ausgeben, wenn es die alte noch tut?«
Sophie gehen langsam die Fragen aus. Die tote Frau Balsters bietet mangels Familien- und Sozialleben so gut wie keine Anhaltspunkte für weitere Nachforschungen. »Können Sie uns die Geschäfte nennen, für die sie Produkte angefertigt hat?«
»Ein paar weiß ich schon, weil sie stolz war, dass die ihre Sachen genommen haben. Aber ich sag Ihnen, die haben sie bloß ausgebeutet. Wirklich Geld verdient hat sie damit nicht.«
Svenja reißt ein Blatt aus ihrem Notizblock und schiebt es über den Tisch. »Wenn Sie so nett wären, die Läden zu notieren, an die Sie sich erinnern können.«
Kapitel 4.
Kommissar Thomsen parkt seinen Land Rover auf dem reservierten Parkplatz vor der Dienststelle. Seine Laune ist im Keller, seit seine neue Oberkommissarin das Einschussloch in der Stirn der Toten entdeckt hat. Alter Segelkumpel hin oder her, einem Leichenbeschauer darf so ein Detail nicht entgehen. Nun hat er nicht nur einen perfiden, vorsätzlichen Mord an einer wehrlosen alten Frau aufzuklären, sondern muss sich auch noch überlegen, wie er in Sachen Emmermann vorgeht. Die Merkerz wird garantiert auf diesem Patzer herumreiten und dieses schlechte Image wird auf ihn selbst abfärben, wenn er seinem langjährigen Freund den Rücken stärkt. So ein Mist aber auch. Missmutig wirft er die Autotür heftiger zu, als nötig wäre. Auf der Treppe, die zu den Räumlichkeiten der Kripo Husum hinaufführt, läutet sein Diensthandy.
Ja, knurrt er hinein. Hier, Eiko. Mann, Eiko, da hast du aber mal kräftig in die Scheiße gelangt. Jetzt fang du nicht auch noch an,
kommt es gekränkt zurück.
Als ob bei so einem vertrockneten alten Mörderchen mit dem Einschussloch im Kopf zu rechnen ist. Die Chancen für sowas stehen schlechter als für einen Lotto-Jackpot. Das weißt du doch selbst, dass in so einem Fall ein Sturz oder ein Herzinfarkt x-mal wahrscheinlicher wäre.
Ist aber nicht, knurrt Thomson.
Und du hast mich mit deiner Herzinfarktnummer ganz schön dämlich aussehen lassen. Was? Bin ich jetzt schuld? Hat dich dieses Katzenweib schon gegen mich aufgehetzt? Mensch, Eiko, das hat doch mit ihr nichts zu tun. In Wahrheit kannst du dich bei ihr bedanken, dass sie das Loch gefunden hat, bevor du deinen Bericht abgeliefert hast. Da wärst du richtig in der Kacke ausgerutscht.
Ein gleichmäßiges Tüten in der Leitung gibt Thomson zu verstehen, dass sein Freund aufgelegt hat. Verärgert schiebt er sein Handy zurück in die Hosentasche und stößt die Glastür zum Großraum auf. Im nächsten Moment bleibt er mit einer Fußspitze an einem Hindernis hängen und verliert das Gleichgewicht. Bei dem Versuch, den Sturz abzuwenden, kippt er mit dem anderen Fuß um und kracht lautstark zu Boden. Der Schrei, der nun durch die Polizeiinspektion hallt, lockt seine Mitarbeiter an, die neugierig auf den am Boden liegenden Hauptkommissar herabglotzen. Wutentbrannt tritt er den metallenen Tretroller von sich, über den er gestolpert ist.
»Wem gehört das Scheißding?«
»Der Sophie«,
stammelt Jasper und streckt die Hand aus, um seinem Chef hochzuhelfen, während Svenja sich rasch verkrümelt.
»Klar, sowas von«,
grummelt Thomson, während er auf sein Büro zuhumpelt. An der Tür dreht er sich nochmal um.
»Benachrichtige die Staatsanwaltschaft, organisiere die Autopsie und druck mir alle Infos aus, die du über das Opfer finden kannst. Und dieses Scheißding!«
Er verpasst dem stylischen Cityflitzer einen weiteren Tritt.
»Komm zu den Fahrrädern in den Hof!«